Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Der Dow Jones blickt auf den besten Monat seit letzten November. Der Nasdaq hat es schwerer, aber in dieser Woche könnte die Woche des Comebacks bevorstehen, zumindest ins Quartalsende hinein. Portfolien werden angepasst, die besonders gut laufenden Sektoren werden reduziert. Dazu gehören nicht die Tech-Werte, die könnten von dieser Entwicklung sogar eher profitieren. Außerdem stehen die Chancen gut, dass wir nach der Notenbankentscheidung auch eine Beruhigung am Rentenmarkt sehen. Die Renditen der Staatsanleihen könnten zumindest kurzfristig und temporär wieder ein bisschen zurücklaufen. Fly me to the moon, da 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 di. Ja, also der ein oder andere, der schon lange dabei ist an der Wall Street, der kann sich vielleicht noch an diese Namen Henry Blodgett erinnern oder Mary Meeker. Das waren die großen Koryphäen, als wir die Tech-Bubble Ende der 90er Jahre hatten, die dann letztendlich gesehen in Flammen aufgingen, obwohl Henry Blodgett im Nachhinein natürlich sehr, sehr erfolgreich mit Business Insider unterwegs war und natürlich Business Insider auch für etliches Geld verkauft hat, nicht wahr? Heute Morgen erinnert mich das so ein bisschen an Cathy Wood, denn sie sagt also jetzt, dass Tesla, jawohl, im Jahr 2025, Guys, bei $3,000 sein wird. Wir sind jetzt gerade mal bei $680. Wer bietet mehr? $3,000 im Jahr 2025. Und wir haben eine 25% Chance, so Cathy Wood, dass wir im Jahr 2025 auch bei $4,000 sein werden. Das ist das Bull-Case-Szenario für Tesla. Und Cathy Wood, natürlich die Gründerin von ARK Investment, eine der erfolgreichsten Investment-Managerin der jüngsten Zeit jedenfalls. Und das macht Schlagzeilen heute Morgen. Warum kommt sie jetzt auf 3.000, nicht 2.500? Und warum 4.000, nicht 3.800? Also, aber gut, hey, look, die Aktien von Tesla sind heute Morgen dank dieser Pauken und Trompeten im Plus. Ne? Dann stell dir vor, oh Heiner, stell dir vor, 4.000 bei Tesla eines Tages. Ja, Zukunftsmusik, so macht man natürlich Laune. Ob es dann wirklich so kommt, steht dann immer noch auf einem anderen Blatt. Denn auch der Konkurrenzkampf für Tesla wird natürlich in den nächsten Jahren etwas schwieriger werden. Aber look, es ist durchaus möglich, dass wir in dieser Woche bis Quartalsende sogar einen Bounce bei den Technologieaktien sehen werden. Warum? Wir haben das Quartalsende. Und zum Quartalsende werden die Portfolien der großen Investmenthäuser oft adjustiert. Die Werte, die besonders gut gelaufen sind, werden ein bisschen reduziert und die anderen Sektoren, die zurückgeblieben sind, werden ein bisschen aufgestockt. Und man darf nicht vergessen, der Dow Jones blickt auf einen der besten Monate seit November vergangenen Jahres. Der Dow Jones hat den Nasdaq weit abgehängt und jetzt sehen wir heute Morgen tatsächlich bei den Reopening-Aktien, den Value-Werten, den zyklischen Unternehmen Gewinnmitnahmen. Ne? Wenn man sich Royal Caribbean anschaut, da gibt's ja eigentlich eine gute Nachricht und zwar werden die ab Juni in der Karibik wieder in See stechen. Great News, aber die Aktie ist trotzdem heute Morgen ein bisschen schwächer, was einmal mehr zeigt, wie müde der Markt in diesem Segment langsam geworden ist. Auch wenn wir eine kurzfristige Rotation sehen bis Quartalsende Richtung Tech, darf man eins aber nicht vergessen, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, die großen Big-Tech-Aktien haben seit vielen, vielen Monaten keine neuen Rekorde gesehen und selbst wenn wir eine technische Gegenbewegung bekommen, dürften wir vorerst keine neuen Rekorde in diesem Segment sehen. Und ganz interessant dazu sind heute Morgen die Aussagen der Bank of America zu Snap und zu Pinterest. Und bei beiden Aktien sagt die Bank of America, well, look, die Wachstumsaussichten fürs erste Quartal und das zweite Quartal, wenn man sich die Umfragen anschaut, die Channel Checks, wie wir in Englisch sagen, das sieht alles spitze aus, ändert aber nichts daran, dass beide Unternehmen ab dem zweiten Halbjahr sehr, sehr schwierige Vorjahresvergleiche haben werden. Die Bank of America kappt das Kursziel von Snap von 78 auf $67. Snap, da geht das Kursziel und bei Pinterest sinkt das Kursziel von 94 auf $78. Beide Aktien werden heute Morgen auf Halten abgestuft und bin gespannt, ob die Aktien heute trotzdem im Plus eröffnen werden mit dem Bounce im Technologiesektor. So ein anderer treibender Faktor für die Tech-Werte könnten jetzt die Renditen sein der Staatsanleihen. Wir wissen, die Korrelation ist hoch, aber die Katze ist aus dem Sack. Die Notenbanktagung liegt hinter uns. Und wir wissen, dass die Sonderregelungen für Staatsanleihen, für die Großbanken nun tatsächlich auslaufen werden Ende März. Will also heißen, die Banken durften zeitweise mehr Staatsanleihen halten, ohne die mit Kapital zu hinterlegen. Die Regel läuft jetzt aus. Die Banken bauen dementsprechend ihre Staatsanleihen ein bisschen ab. Aber wir sehen bereits seit 2 Wochen, dass die Verkäufe hier zunehmen, 80 Milliarden Dollar in 2 Wochen. Und die Frage ist, ob das nicht großen Teil schon in den Renditen kurzfristig jedenfalls mit beinhaltet ist. Und man kann den Spieß sogar umdrehen und sagen, well, wenn die amerikanische Notenbank es nicht mehr für nötig hält, eine Sonderregelung für die Banken zu haben, warum werden denn eigentlich noch Dividenden, Ausschüttungen und Aktienrückkäufe von der Notenbank reglementiert? Müsste das jetzt nicht auch aufgehoben werden? Und ganz interessante Analyse heute Morgen dazu von, wo sind wir, von der Credit Suisse zu JP Morgan, da sind wir. Und hier sagt es, hier werden die Gewinnprognosen für JP Morgan angehoben für 21 und 2022. Und es heißt, look, wir haben eine beschleunigte Wirtschaftserholung. Wir haben eine tiefere Zinskurve. Wir haben Chancen einer nennenswerten Erholung im Kreditwachstum. Und wir haben Kapitalmarktaktivitäten, die steigen, also Mergers and Acquisitions zum Beispiel und geringere Kreditkosten. All das ist positiv für eine JP Morgan. Und sollte dann die amerikanische Notenbank noch die Einschränkungen für Dividenden und Aktienrückkäufe aufheben, well, dann wäre das natürlich ein Grund mehr für die Banken anzuziehen. Obgleich nochmal bis Quartalsende, die Banken sind sehr, sehr gut bereits gelaufen. Mich würde es nicht wundern, wenn wir hier auch ein Stück weit Gewinnmitnahmen sehen. Und es gibt einen ganz interessanten Medienbericht heute Morgen, der nochmal hervorhebt, dass man bei den Banken beachten muss, dass eine steilere Zinskurve zwar gut ist für die Nettozinseinnahmen, aber die Banken verdienen vor allen Dingen durch das kurzlaufende Ende der Staatsanleihen, nicht durch das langlaufende Ende. Und um eine komplexe Geschichte sehr einfach zu machen, naja, die Notenbank verankert die kurzlaufenden Renditen und damit wird ein wesentlicher Teil des Ertragspotenzials der Banken eben auch limitiert. Nichtsdestotrotz, die Wirtschaft erholt sich wesentlich schneller. Das sehen wir in den USA. Spricht übrigens auch dafür, dass der US-Dollar in den nächsten Wochen und Monaten erheblich stärker wird. Schöne Grafik hier von Macrobond und Nordea. Hier sehen wir mal die Wachstumsprognosen der USA im Vergleich zu den G9-Staaten und senkrecht durch die Decke. Und gleichzeitig sehen wir den Dollar-Index gegenüber den Währungen der anderen G9-Staaten. Und boy, wir haben hier ein Gap, eine Lücke, die so dermaßen groß ist und darauf deutet, dass der US-Dollar in den nächsten Wochen und Monaten sehr stark überraschen wird und eher anzieht. So, jetzt rechnen wir mal eins und eins zusammen und das macht die ganze Geschichte mit den Anleihen auch so spannend. Also, wir haben eine riesige Zinsdifferenz zwischen japanischen Staatsanleihen und amerikanischen Staatsanleihen. Das sehen wir auch hier in der Grafik von Macrobond und Nordea. In rot dargestellt, japanische Staatsanleihen, die eh um den Nullpunkt kleben. Die japanische Notenbank kontrolliert die Zinskurve. Das Beispiel ist also sehr extrem. Aber es zeigt vor allen Dingen diese riesige Lücke mittlerweile zwischen den Renditen amerikanischer Staatsanleihen und japanischer Staatsanleihen. Und das ist natürlich bei den Bunds, also deutschen Staatsanleihen zu US-Staatsanleihen mittlerweile genauso. Wir haben ein Megawachstum in den USA. Wir haben weitaus attraktivere Renditen der US-Staatsanleihen. Und wir haben damit einhergehend auch noch die Chance eines festeren US-Dollars. Wenn ich jetzt Investor wäre in Europa, weil ich kaufe amerikanische Assets, habe ich den Dollarvorteil und ich kriege eine höhere Renditen durch die Bondmärkte. Das eine treibt das andere an. Der Dollar wird also meines Erachtens noch ganz, ganz interessant sein. Und wir haben erste Berichte heute Morgen, dass die Hedgefonds mittlerweile drehen. Die waren sehr lange Dollar short, haben also auf einen sinkenden Dollar gesetzt. Jetzt sind die Dollar long. Wir hatten vergangene Woche bei Hedgefonds die größten Käufe von US-Dollar-Long-Positionen seit 2014. Und das könnte also ein Indiz dafür sein, dass auch die Stimmung für den US-Dollar immer stärker wird und dass die Weltwirtschaft auf Erholungskurs bleibt. Das sehen wir bei all den Wirtschaftsdaten. Taiwan, die Exporte im Februar fast 49% im Plus, höher als erwartet. Südkorea, die Wirtschaft erholt sich schneller und ist stärker, als wir erwartet hatten. Beides Exportnationen, das spricht natürlich zum Beispiel auch für Deutschland und andere europäische Exportnationen. Jetzt ist Frankreich nicht die Weltmeister-Exportnation, aber auch hier heißt es, dass trotz der erneuten Lockdowns, zum Beispiel in der Region von Paris, trotzdem rechnet Frankreich damit, dass wir in diesem Jahr 6% Wirtschaftswachstum sehen werden. Und Saudi Aramco betont, wir sehen Anzeichen einer Nachfrageerholung, insbesondere angetrieben durch China. Also wo man auch hinhört, Zeichen einer Erholung der Konjunktur auf weltweiter Ebene. So, und damit kommen wir dann endlich auch mal zu den Unternehmensmeldungen. Am Freitag standen die Aktien von Visa unter Abgabedruck. Zuerst also die Story im Wall Street Journal. Es steht eine Untersuchung an des Justizministeriums der Vereinigten Staaten gegen Visa. Es geht um die Praktiken, um die Debitkarten. Und Visa hat das dann am Freitagnachmittag bestätigt durch ein sogenanntes 8K-Filing bei der Börsenaufsicht in den USA. Man hat Visa bereits aufgefordert, die in diesem Zusammenhang wichtigen Dokumente nicht zu vernichten, sondern zu behalten. Und Visa ist bisher noch keine Untersuchung eingegangen, aber das dürfte jetzt in Kürze anstehen. Und es gibt heute Morgen noch eine weitere, finde ich, sehr spannende Meldung. Und zwar heißt es, dass die US-Notenbank wahrscheinlich im Juli weitere Details veröffentlicht wird zu einer eigenen Digitalwährung. Wie das Kind heißen wird, wissen wir noch nicht. Könnte so etwas sein wie der Fed Coin. Das wird spekuliert. Und Tatsache ist jedenfalls, dass wenn so etwas kommt, werden die Banken und die Wall Street ganz schön schwitzen, weil dadurch natürlich bestehende Systeme aufgebrochen und verändert werden können. Und man hört, dass die Großbanken in den USA bei der Notenbank schon anklopfen und sagen, Guys, macht mal langsam, weil wenn der Umbruch zu schnell geht, dann hat das natürlich große Ertragsfolgen für uns. Spannende Story. Und in dem Zusammenhang werden unter anderem auch Visa und Mastercard genannt. Das ist also auch eine Meldung, die sich hier belastend auswirken könnte. So, last but not least haben wir noch Zeichen, dass sich die Erholung bei DRAM-Chips fortsetzt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei. Wir haben anziehende Nachfrage, limitiertes Angebot. Das könnte also eine Story sein, die sich unter anderem bei Micron Technologies positiv bemerkbar macht. So, was haben wir in dieser Woche noch? Es wird eine spannende Woche sein. Wir haben nämlich einmal die Anhörung von Finanzministerin Janet Yellen und US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag und Mittwoch vor dem Senat und dem Bankenausschuss dort. Wir haben dann einen Analystentag bei DocuSign am Mittwoch. Wir haben eine Anhörung am Donnerstag der großen Tech-Konzerne vor dem Repräsentantenhaus. Ne? Da geht es um das Thema Regulatorik. Da müssen die CEOs von Facebook, Google und Twitter antanzen. Und dann ganz wichtig am Dienstag nach der New Yorker Schlussglocke den Webcast mit dem Intel-CEO Pat Gelsinger, neuer CEO bei Intel. Das könnte auch neue Impulse für die Aktie liefern. In diesem Sinne wünsche ich eine wunderbare Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.